Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir sind in Prachandi Nilayam. Morgen wird hier ein großes Fest begangen und dementsprechend laut ist der Trubel im Ashram. Wir haben uns daher in das Zimmer von Elke von der Halden zurückgezogen, wo sie mir ihren Weg zu Sai Baba erzählen möchte. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ja, Elke, wie war dein Weg zu Sai Baba?
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Habe ich mir heute Morgen im Bett schon überlegt und war schlagartig wach. Ich bin eigentlich immer gerne in die Kirche gegangen. Sehr zum Verdruss meiner Mutter, die hatte schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Und dass nun ihre jüngste Tochter gerne in die Kirche geht und in Religionsunterricht, das fand die, glaube ich, nicht so prickelnd. Aber das war im Grunde genommen meine einzige Tendenz zur Spiritualität. Und dann, als ich 55 ungefähr war, ich hatte also meine Ehe hinter mir und da habe ich einen Job gesucht und habe in einem Buchladen angefangen am Flughafen. Und während dieser Zeit schenkte mir mein Sohn, mein jüngster Sohn, der in einer sehr spirituellen Gruppe war, irgendwie gelandet, keine Ahnung, wie der dahin kam, die Autobiografie eines Yogi. Das musst du lesen und herrlich. Und das habe ich gelesen und in jeder dritten Seite kam mir Babaji entgegen. Babaji, nicht Baba kommt da kaum drin vor. Babaji. Und ich hatte meinen Kindern, ich habe drei Söhne, meinen Kindern schon fürchterlich vorgejammert, dass ich total überlastet wäre. Und irgendwann konnten die das nicht mehr hören und haben gesagt, also entweder du kündigst oder du hörst auf zu jammern. Ja, also das werde ich denn wohl müssen, nicht? Und mein jüngster Sohn kam immer mal wieder und sagte, hast du gekündigt? Nein, ich habe gedacht, ich lande unter den Brücken von Paris. 58 war ich da. Was macht man, wenn man mit 58 keinen Job plötzlich mehr hat? Ja, und dann habe ich doch Knall auf Fall irgendwann, weil ich gedacht habe, ich habe es nun gesagt, nun muss ich es auch tun. Hab dann gekündigt und fiel also prompt in ein tiefes, schwarzes Loch. Und da sagte der Leiter von dieser Gruppe, in der mein jüngster Sohn gelandet war, das war keine Baba-Gruppe oder irgend sowas, aber der Leiter war schon mal in Hirakan in Nordindien gewesen, in dem Ashram von Babaji. Der sagte zu den traf ich irgendwann mal, und da sagte der, hör mal zu, wenn du, ich fiel, wie gesagt, in besagtes schwarzes Loch, und da sagte der, wenn dir gar nichts einfällt, dann fahr nach Indien, da kriegst du eine Antwort. Und da bin ich knall auf Fall nach Hirakan, ohne eine Ahnung zu haben, was mich da erwartet. ein ganz süßer Ashram, winzig klein am Gautama Ganga, an so einem Fluss. Und dann geht man so 108 Stufen runter und kann in dem Fluss baden. Und da habe ich zum ersten Mal von Baba gehört. Und zwar, als ich schon fast auf der Rückreise war. Ich hatte schon gepackt, saß schon auf meinem Koffer. Da unterhielten wir uns noch so, irgendjemand weiß ich nicht mehr, und der sagte, weißt du übrigens, dass es in Südindien einen Heiligen gibt, der Millionen von Leuten um sich schart? Ich sagte, nee, keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte nun meinen Heiligen gefunden. Da sagte er, nein, also der wäre ganz toll und der hätte ganz wilde Haare und ein rotes Gewand. Und meine Vorstellung war von Baba ein sehniger Yogi mit Rasterlocken. So, das war meine Vorstellung und ich war mäßig bis überhaupt nicht interessiert. Und dann kam ich nach Hause, meine Depression war nicht vorbei. Ich ging zu meinem Arzt, der damals noch mein Schwager war, und während ich warten musste, bin ich mal zu meiner Schwägerin gegangen und habe eine Tasse Kaffee getrunken. Wir saßen also, ich erzähle, dass ich gerade von Indien komme und Babaji und so weiter und so weiter und es wäre toll gewesen. Und da sagt sie, Babaji, den kenne ich auch. Willst du ein Bild von dem? Ich sag doch, ja, gerne. Ich war so ein bisschen, oh, ein Heiliger, ganz toll. So war ich angehaucht. Und da gingen wir zusammen in ihr Schlafzimmer und die wühlte unten in ihrem Schrank rum, wo man so den Rödel unten drin hat, im Kleiderschrank. Ich sag, da hast du das Bild von Babaji liegen? Ja, sagt sie. Hier gab mir ein ganz nettes Bild von Babaji und sagte, warum zu Schmidtchen gehen, wenn man zu Schmidt gehen kann? Und ich sag, und wer ist Schmidt? Und da zeigte sie mir, hinter der Tür hatte sie ein großes Bild von Baba hängen. Und ich wusste nicht, dass meine Schwägerin Baba überhaupt kannte. Und zeigte mir das Bild von Baba. Ich sag, aha. Bei mir läutete aber auch kein Glöckchen von wegen Rasterlocken oder so. Nichts. Keine Ahnung. Und dann sagte sie, willst du mal was über ihn lesen? Ich sag, klar, das kann ja nicht schaden, ne? Und da holte sie aus von ihren Büchern Der Heilige und der Psychotherapeut. Und das war mein Einstieg. Da habe ich 14 Tage durchgeheult. Es kommt, gerade geht's schon wieder los bei mir. Das hat mich geschüttelt. Das fand ich so schön, da habe ich gedacht, das ist es. Und dann durch meine Schwägerin bin ich in die Gruppe gekommen. Und just in dieser Gruppe war Irene, unsere älteste Teilnehmerin, war gerade aus Indien wiedergekommen. Und ich hatte so das Gefühl, wenn ich nur ihre Kleider berühre, kriege ich so ein bisschen von Baba ab. So ein Gefühl hatte ich. Nachdem ich von Baba gehört habe und gelesen habe, hat es erst noch mal 2 Jahre gedauert. Und irgendwann bin ich dann nach Indien gefahren und da war ich zu Hause.
Hallelujah, 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 hallelujah,
dann bist du Sai Baba begegnet und das war in Brindavan.
Brindavan habe ich so als so sehr persönlich empfunden. Und da habe ich auch so herrliche Dinge erlebt. Weißt du, man liest ja in all den Büchern, die ich auch mittlerweile gelesen habe, von den Wundern, die er tut und sowas. Und denkt dann immer, ach, wenn mir doch mal sowas passieren würde. Und es war meistens so, ich hatte es noch nicht ganz gedacht, dann passierte irgendwas. Als wir aus Brindavan wieder nach Hause fliegen mussten, ich habe mich in meine Bestandteile aufgelöst, so traurig war ich. Ich wollte also da bleiben und weinte, ich konnte gar nichts dagegen machen, es floss einfach nur. Und ich hatte ein Buch gelesen auf Englisch von Margarete Mahava, ihr erstes Buch war das, glaube ich. Das fand ich wunderschön. Ich lese überhaupt gerne Geschichten über Leute, die, wie sie zu Baba gekommen sind und was sie so zu erzählen haben und was sie erlebt haben. Das finde ich also ganz herrlich. Und das war in Brindavan besonders so, dass man, wenn der Darshan vorbei war, in dem Tempel sitzen durfte, in dem Darshan-Raum sitzen durfte und dieses Buch von Margarete Mahava hatte ich gelesen während der Zeit in Brindavan. Und ich weiß noch, dass ich aus dem Darshan-Raum ging und Baba von Herzen gebeten habe, mir irgendeine Aufgabe zu geben. Wer kommt mir entgegen? Margarete Mahava. Und da, ich weiß nicht, wo das herkam. Es sagte einfach aus mir heraus, du hör mal, ich habe dein Buch gelesen, das fand ich so wunderschön, darf ich das übersetzen? Und das habe ich dann gemacht. Also solche Sachen sind mir dauernd passiert. Es wird so viel geredet von Zufall. Und wenn ich mir dieses Zufallwort überlege, dann stimmt das eigentlich, das Wort. Und denn es ist im eigentlichen Sinne, es etwas fällt mir zu. Aber man sieht das ja gar nicht so. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich erkennen kann, wie viel Gutes er für mich tut.
Hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel eine Geschichte erlebt mit meinem Umzug. Ich bin in Frankfurt von Bergersheim nach Hofheim gezogen und habe also händeringend eine Wohnung gesucht. Und das dauerte und dauerte und dauerte. Und schließlich landete ich durch einen Makler in Hofheim. Und fand es eigentlich wunderschön in Hofheim und ach, Frau von der Heiden, nee, also leider und ist immer noch nichts da. Und ich musste dann zum Flughafen in meinen Job und verfahre mich in Hofheim. Und verfahre mich in einer Straße, wo ich denke, ist das hier schön? Nein, ist das hier schön. Hier möchte ich bitte wohnen. Es fällt mein Blick auf ein Haus, was ich besonders schön fand. Ich bin also umgedreht in den Supermarkt, der da ist, gegangen und habe ein Schild dahin gehängt, Hilfe, ich suche eine Wohnung. Und dann bin ich in Dienst gefahren. Und einen Tag später rief diese Nachbarin an und sagte, ich habe ihre Anzeige gelesen, ich würde sie gerne mal sehen. Da war es praktisch ganz klar, dass ich die Wohnung kriegte. Und das war genau das Haus, wo ich, in der Straße und das Haus, wo ich gerne hinziehen wollte. Und das ist nicht von ungefähr. Das war Baba. Ganz eindeutig war das Baba. Hier willst du wohnen? Okay, so kam ich mir vor. Das hat mein ganzes Leben verändert. Es hat keinen großen Knall getan. Der große Knall war der Heilige und der Psychotherapeut. Dass das mich so tief berührt hat. Aber was dann mit meinem Leben geschehen ist, das waren lauter Erkenntnisse, lauter, ach so läuft das, ach deswegen läuft das so. Das war so, mal sehen, was jetzt passiert, nicht? Ich saß damals noch musste mich anstellen in der Reihe, wo die Kranken stehen, die nicht so auf der Erde sitzen konnten. Ich konnte damals noch nicht auf der Erde sitzen. Und da saßen wir auf so einer Seitenbank und irgendwann hatten wir mal ziemlich weit vorne liegenden Platz, sodass wir Baba, so wie du jetzt hier sitzt, so dicht ist Baba herangekommen an uns und hat uns ganz durchdringend angeguckt. Das hat mich, ich kriegte sofort ein schlechtes Gewissen, Das war meine Reaktion, das weiß ich noch. Gütig und liebevoll und meine Wege lenkend und wundertuend habe ich ihn eigentlich immer bloß für mich alleine erlebt. Und das ist etwas, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ich das erkennen kann. Man hört ja natürlich auch tausenderlei von den anderen. Und die hatten fabelhafte Erlebnisse mit. Swami hat mir und Irene zum Beispiel ist so ein Beispiel. Die hat also sehr viele Interviews gehabt und hat sehr viele Dinge materialisiert gekriegt. Und da habe ich natürlich gedacht, oh, wenn mir doch das mal so ginge, so ungefähr, nicht? Aber auf der anderen Seite war ich so zufrieden ich wurde immer zufriedener in meiner Position, die ich eingenommen habe, die immer gefestigter wurde, dadurch, dass ich von anderen und aus Büchern immer mehr von Swami erfuhr und eigentlich nur bestätigen konnte, was in den Büchern stand und was die Leute so gesagt haben. So dicht bin ich nie wieder an Baba herangekommen, wie in Brindavan. Aber das hat mir eigentlich nicht viel ausgemacht. Das war, ich meine, ich würde furchtbar gerne zu seinen Füßen sitzen und ihm zuhören. Wer möchte das nicht? Aber ich habe auch lange gezögert, jetzt zum Beispiel hierher zu fahren, weil er mir zu Hause so nah ist. Und er sagt ja auch immer wieder, ihr braucht gar nicht hierher zu turnen. Ich bin überall. Und das empfinde ich zu Hause ganz besonders. Manchmal weniger. Ich erwische mich auch dabei, dass ich gar nicht an ihn denke. Und dann geht es mir irgendwie schlecht und ich denke, warum bittest du ihn nicht, es in die Hand zu nehmen? Und dann reiße ich mich wieder am Riemen. Aber in der Richtung hat sich mein Leben sehr verändert. Meine Familie findet mich ein bisschen merkwürdig, aber meine Söhne nicht. Meine Söhne akzeptieren das und sind eigentlich, sie sind nicht auf dem Weg zu Baba, aber sie sind auf einem spirituellen Weg, habe ich das Gefühl. Ich habe auch nie groß drüber gesprochen. Das Erste, was mir als Regel, seit ich mit Baba bin, in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist, dass ich nicht missioniere. Ich tue das einfach nicht. Wenn jemand was wissen will, dann erzähle ich ihm was. Und dann erzähle ich auch nicht so von Babas Wundern, sondern eher von der Veränderung, die er in meinem Leben bewirkt.
Singt dem Herrn alle Völker und Rassen, Tag für Tag verkündet sein Heil.
Obwohl du deinem Sohn ja offensichtlich die christlichen Werte vermittelt hast, ist dir selbst dieser Weg nie so nah gewesen.
Ja, dass die Religionen alle im Grunde genommen auf dasselbe zurückgeführt werden, das ist ja klar. Ob du nun im Christentum von der Liebe sprichst oder im Hinduismus von der Liebe, es kommt ja überall die Liebe vor. Aber ich kann nicht behaupten, dass im Christentum das so nah an mich rangekommen ist. Die Sprache der Bibel ist mir im Grunde genommen ferner. Das Hohelied der Liebe zum Beispiel, da ist von der Liebe die Rede. Jesus spricht ganz oft von der Liebe. Das Hohelied der Liebe ist für Christen ja sehr wichtig, wobei ich nicht mehr so ganz genau weiß, wie es gegangen ist, weil es eben mich auch damals nicht so sehr berührt hat, wie jetzt die Liebe, die mich bei Baba so sehr berührt und verändert hat.
Ich habe hier eine Bibel. Ich schau mal rein, ob ich das Hohelied der Liebe finde. Ich glaube, das war Korinther. Ah, hier. 1. Korinther 13. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir gar nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht nach ihrem Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenreden verstummt, Erkenntnis vergeht, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen wurde, legte ich ab, was kindisch an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Jetzt aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist das Größte unter ihnen.
Danke für die Auffrischung. Aus heutiger Sicht verstehe ich den Inhalt wesentlich besser. Vielen Dank, Swami.
Also hat Barbara dir die Liebe näher gebracht. Näher, als die Bibel es mit ihrem hohen Lied hier konnte.
Hier ist mir richtig auf den Leib gerückt. Klar geworden, was das mit der Liebe auf sich hat. Weil Baba einfach Liebe ausströmt. Ich kann nicht aus der Bibel Liebe empfinden. Das kann ich nicht. Dann kann ich das lesen, aber dass das irgendwas mit dir macht, das passiert nicht. Aber hier macht das Wort Liebe etwas, weil du sie spürst, weil du merkst, dass Swami ganz liebevoll dich akzeptiert, so wie du bist. Und schon das hat ja was mit Liebe zu tun. Ich glaube nicht, dass ich mich so gern haben kann, wie Swami mich gern hat. Das fasziniert mich auch immer wieder. Ich finde mich manchmal gar nicht so doll. Und dann denke ich wieder, und Swami liebt mich, er sagt es immer wieder, und ich nehme es ihm ab, weil ich es merke. Jedes Mal, wenn ich hier war, ist es mir wundervoll gegangen. Es fällt mir alles so liebevoll in den Schoß, ohne dass ich drum bitte. Und das finde ich so, da könnte ich mich hinsetzen und heulen. So schön finde ich das. Und das ist empfangene und empfundene Liebe. Und wenn ich über Jesus höre, er ist mit Sicherheit ein liebevoller Mensch gewesen. Liebe gepredigt. Aber was heißt Liebe predigen? Das wird mir von dem Pfarrer übermittelt. Und da ist bei mir nicht so furchtbar viel angekommen.
Er ist mir eine historische Figur.
Ja, hätten wir zu Zeiten Jesu gelebt, wäre uns das vielleicht auch so gegangen. Und wir haben das ganz große Glück, das am eigenen Leibe richtig erleben zu können. Vielleicht ist es bei Jesus genauso gewesen. Aber so wie Baba mir das nahegebracht hat, das ist eigentlich die größte Veränderung gewesen. Dass ich Menschen so akzeptiere, wie sie sind. Nicht immer übrigens, das klappt eben nicht immer. Und ich bin auch noch auf dem Weg, aber das ist ein Regulativ in meinem Leben. Das ist, wenn mich an jemanden was stört zum Beispiel, fällt Swami mir ein. Oder wenn jemand Kummer hat, fällt Swami mir ein. Und dann fällt mir etwas ein, was ich tun kann. Solche Dinge, das hat mein Leben ganz leise hoffentlich verändert. Im Grunde genommen müsste man das die Leute fragen, die um mich rum sind, ob ich mich verändert habe. Denn das kannst du dir nicht immer so sagen von dir. Ich finde eher, dass man hofft, dass man sich verändert hat. Aber ich bin aufrichtiger geworden. Ich habe also früher sehr viel Umwege genommen, um unangenehmen Dingen aus dem Wege zu gehen. Aber ich habe immer wieder festgestellt, seit ich mit Swami bin, dass ich viel aufrichtiger, viel wahrhaftiger bin. Liebevoll wahrhaftig. Man kann alles sehr liebevoll machen. Und das hat er mich gelehrt eigentlich. Das habe ich eigentlich, ja, das steht mir immer wieder vor Augen.
Mir fällt da gerade ein wunderbarer Satz von Swami über die Liebe ein. Ich bin gekommen, um die Lampe der Liebe in eurem Herzen zu entzünden und zu sehen, dass sie von Tag zu Tag mit zunehmendem Glanz scheint. Nährt die Liebe, lebt die Liebe, breitet Liebe aus. Das ist die Übung, die euch die größte Wohltat bringt.
Das ist in meinem Leben eine ganz große Erkenntnis. Und ich merke auf der Straße, dass ich das ausstrahle. Die Leute gucken mich intensiv an. Sie gucken mich wirklich an. Sie sehen mich auch. Und das ist für mich ein Wunder. Das ist für mich ganz was Besonderes. Und ich habe das Gefühl, weil ich die Leute wahrnehme, so wie sie sind, nehmen sie mich auch wahr. Das überträgt sich auf sie. Das merken die. Als ich da das erste Mal, das war noch in Nordindien, da hatte ich noch von gar nichts eine Ahnung. Da habe ich auch so gut wie gar nichts kapiert. Da haben wir Pujas gemacht und da sind wir morgens um 4 aus den Betten und dann wurde gewartet bis zum Sonnenaufgang und also Sachen, die mir ganz fremd waren, aber ich fand sie wahnsinnig interessant, aber es machte irgendwie nichts mit mir. Und Babaji war mir ein bisschen unheimlich. Aber da das alles so furchtbar heilig, dachte ich, wäre so heilig, habe ich natürlich gedacht, das muss so sein. Und als ich dann nach Brindavan kam und Baba beim Darshan gesehen habe, da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass Liebe, wenn jemand ganz da hinten vorbeigeht, dass man das spüren kann. Ich habe diese Liebe gespürt von ihm, ganz intensiv. Und das ist etwas, was mich sehr berührt hat, was ich auch, weißt du, wenn du in meiner Familie vor allen Dingen und bei meinen Freunden, die ich habe, plötzlich sagst, ich fahre mal eben nach Indien, dann sagen die, naja, was willst du da? Und denn wie lange bleibst du denn? Ja, 4 Wochen. Gott, was machst du da die ganze Zeit? So, und dann geht's los. Was machst du denn da? Du liegst auf deinem Bett und liest Literatur über den Heiligen, der da auch wohnt. Und dann setzt du dich 3 Stunden im Schneidersitz hin, bis dir jede Gräte wehtut und wartest darauf, dass du ihn 3 Minuten sehen kannst. Das nimmt dir keiner ab. Das ist, und darum habe ich da also auch nicht viel drüber erzählt, aber das war immer so eine kleine Schwierigkeit. Was erzählst du, was du da machst? Aber irgendwann habe ich halt den Dreh gefunden. Also, dass man hier des Weges gehen kann und die Energie spüren kann, das hat bei mir auch eine Weile gedauert, nicht? Und dann habe ich früher mal gedacht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, weil ich das nicht merke. Ja, vielleicht bis ich es zugelassen habe oder vielleicht bis ich wieder zu Hause war und es dann nachgeklungen ist, sagen wir mal.
Hast du auch Freunde, mit denen du über Gott sprechen kannst?
Ja, ich habe eine Nachbarin. Der habe ich ein Buch geschenkt, wo man jeden Tag drin lesen kann. Da sind lauter kleine Dinge drin, die Baba, einer Devotee, einer indischen Devotee, übermittelt hat, habe ich meiner Nachbarin geschenkt, weil die auch die Geschichte von Paramahansa Yogananda gelesen hatte und wir auf dieser Stufe so ein bisschen ins Gespräch kamen und ihr das auch sehr viel Eindruck gemacht hat. Und es ergab sich dann, dass wir immer mehr über diese Dinge gesprochen haben. Und als ich dann zu Baba geflogen bin, habe ich ihr das natürlich auch erzählt. Und die war sehr offen. Die ist mittlerweile 89 und ist schon eine ganze Weile mit Baba. Und wir sprechen oft von ihm. Und mit Ira heißt die. Mit Ira kann ich über Gott reden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas sage, dann möchte ich was bewirken. Und ich glaube, ich bewirke eher etwas auf Swami, auf Gott zu, wenn ich von dem rede, was ich erlebe, was ich mit Gott erlebe, was ich in Indien erlebe. Und das ist ja mit Gott. Und wenn die Leute dann mehr wissen wollen oder wieder mit mir ins Gespräch kommen oder irgendwie so, dann nimmt das vielleicht noch einen anderen Verlauf. Dann kann ich vielleicht noch mehr über Swami erzählen, dass er eben diese Dinge, dass er sagt, wir sind alle eins und wir sind ein Teil Gottes. Und wenn wir ein Teil Gottes sind, dann sind wir alle Gott.
Dazu sagt Swami, der Mensch ist in seinem innersten Kern göttlicher Natur. Das Göttliche kommt automatisch in sein Bewusstsein, aber der Vorhang der Maya verhindert den Kontakt. Aber Maya ist ebenfalls ein göttliches Instrument, ein Kunstwerk. Sie ist das Fahrzeug des Herrn. Und dazu gibt es eine Geschichte. Einmal wurde der Herr ärgerlich über Maya, weil sie mit List und Tücke die Menschen vom rechten Weg weglockt. Doch Maya erwiderte, ich bin das Gewand, welches du trägst. Ich bin der Nebel, der aus deinem Willen hervorgegangen ist. Ich bin so weit verbreitet, wie du weiter hast. Ich bin, wo du bist. Wenn du willst, dass ich gehe, so gib mir einen Platz, an dem du nicht bist, damit ich dort Zuflucht nehmen kann.
Ja, aber da kannst du nicht mit der Tür ins Haus fallen bei Leuten, die sonntags morgens von 10 bis 11 mal ihre Religion ausüben. Und ganz viele üben ja ihre Religion eine Stunde in der Woche aus, nämlich wenn sie in die Kirche gehen. Ich will das auch nicht verurteilen. Da habe ich das ja früher auch so gemacht. Ich bin nicht regelmäßig in die Kirche gegangen, nur wenn ich, eigentlich habe ich gerne gesungen. Und deswegen bin ich eigentlich in die Kirche gegangen.
Thank you.
Was würdest du denn deinen Freunden gern von Barbara erzählen?
Das Leben mit Barbara ist sehr viel leichter geworden. Das würde ich gerne meinen Freunden und meinen Verwandten und jedem, der es wissen und nicht wissen will, würde ich das gerne vermitteln, wie leicht das Leben wird, wenn man erreicht hat, dass man Barbara vertraut, dass man Barbara alles anvertraut, alles ihm zu Füßen legen kann und dass er immer und in jeder Situation einem hilft und man erkennen kann, wo er einem hilft und warum. Und besonders schön sind die Situationen, wenn du mal eins aufs Dach kriegst und hinterher erkennst, wie das gemeint gewesen ist. Das finde ich eine besonders schöne Erkenntnis. Zwistigkeiten mit Freunden zum Beispiel oder Animositäten unter irgendwelchen Menschen, Nachbarn oder so. Und dann merkst du plötzlich, warum du denen begegnet bist. Ich habe gelernt, dass jede Begegnung überhaupt, alles, was mir im Leben passiert, ist für mich bestimmt, ist auf mich zugeschnitten und für mich bestimmt. Und je mehr davon ich erkenne, desto mehr erkenne ich Barbaras Wirken. Also, was ich dir da erzähle, das könnte ich unter keinen Umständen irgendjemandem Fremdes erzählen. Aber das ist eine wirkliche Erkenntnis. Ich kann natürlich zu Hause über seine guten Taten hier in Indien und anderswo wahrscheinlich auch berichten, über das Super Special Hospital und über die Wasseraufbereitung und über die Hilfe bei Armen und Kranken und so weiter. Ja, das mache ich. Ich mache sehr viel Babysitting und habe ein Geschwisterpaar, die Älteste ist jetzt 13 und die hört hin und wieder gerne was von Barbara, weil ich auch in meinem Auto einen Aufkleber habe von ihm und da bin ich natürlich gefragt worden von den Kindern. Und dann wissen sie auch, dass ich schon mehrmals in Indien war und dann muss ich erzählen, was machst du denn da? Und da kann ich natürlich nicht sagen, ich tanke mich in Energie auf. Aber Geschichten über die Werte, die wichtig sind für Menschen und besonders für heranwachsende Menschen, also die menschlichen Werte, darüber erzähle ich den Kindern. Und da hören sie dann auch, naja, nicht lange, aber sie hören zu. Und am besten kommen natürlich an, wenn ich von irgendwelchen Wundern erzähle, von denen ich natürlich mehr gelesen habe, als dass ich sie gesehen habe. Aber das wollen sie gerne hören, das saugen sie auf wie ein Schwamm. Das finden sie ganz interessant. Es geschehen ja viele größere und kleine Wunder, wir bemerken sie nur nicht. Erst wenn Baba uns die Augen dafür öffnet. Mir fällt dazu ein Buch ein, in dem ich eine herrliche Geschichte gelesen habe. Da geht er mit den Leuten, die ihn so umgeben haben, und unter anderem auch Hislop, zu sehr armen Leuten. Und die heißen ihn willkommen und alles setzt sich hin. Und dann sagt er zu Hislop, Hislop, geh mal raus und hol mal das Essen rein. Und darauf kriegt Hislop ganz große Augen und sagt, was für ein Essen, wir haben doch gar kein Essen mitgenommen, Swami. Und da sagt Baba nochmal, bitte hol das Essen rein. Daraufhin geht Hislop raus, man gehorcht ja, und draußen am Auto steht ein Engel und hat ein großes Tablett mit Essen. Und Hislop, dem klappt der Mund auf und er kommt also mit dem Essen wieder rein. Und da sagt Baba, Hislop, mach den Mund zu, der Engel steht immer da, nur du siehst ihn nicht. Und diese Geschichte finde ich so herrlich, das wäre für mich ein großes Wunder. Mir geschehen eben nur kleine Wunder, aber das Wunder ist, dass ich sie erkenne. Das ist eigentlich meine Geschichte. Und ich bin jetzt, ja, 13 Jahre bin ich jetzt ungefähr mit Baba.
Danke, liebe Elke, für die Offenheit, mit der du uns deine ganz persönliche Geschichte erzählt hast.
Ja, das habe ich sehr gerne getan, da ich auch furchtbar gerne Geschichten höre, wie andere Devotees zu Baba gekommen sind, hoffe ich, dass diese meine Geschichte auch Freude macht.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Psy Global Harmony wieder zu Ende. Heute waren wir zu Gast bei Elke von der Heiden. Am Mikrofon begleitete sie Evelyn Seliger.